Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Wir werden sie jagen.
Diese Koalition der Mitte, dieser Koalition der Mitte. Antwortet doch jetzt mal gerade. Ja. Ganz entspannt bleiben. Also Eurofighter muss man jetzt nicht schon hier machen.
Sorry, Frau
Ich fahre jetzt diesen Beitrag ab, meine Damen und Herren.
Was muss noch passieren, damit Sie mal richtig zurückschlagen?
Ja, jeder hat seine Art zurückzuschlagen, also...
Alexander Gauland bei einer Wahlparty der AfD nach dem Einzug in den Bundestag, Julia Knöckner und Agnes Strack-Zimmermann bei Hart aber fair, Anne Will und Angela Merkel waren da gerade zu hören. Ein kleines Stimmungsbild aus Debatten und Talkshows heutzutage. Provozieren, sich gegenseitig unterbrechen und polarisieren gehört offensichtlich zum Alltag. Auch in Bundestagsdebatten geht es oft hoch her. Die regieren nicht, die streiten nur, lautet eine gern geäußerte Meinung über die aktuelle Regierungspolitik. Dabei ist Streit doch in einer Koalition unvermeidlich und kann ja auch durchaus hilfreich sein. Und auch in kommunalen Parlamenten, im Freundeskreis oder in der Familie können Auseinandersetzungen zu Themen aus Politik und Gesellschaft für eine lebendige Debattenkultur sorgen. Und diese ist ja auch die Basis für eine funktionierende Demokratie. Damit die Diskussion konstruktiv bleibt, gelten allerdings Regeln, etwa ein respektvoller Umgangston und die Akzeptanz anderer Ansichten. Werden diese Regeln zunehmend ignoriert? Welche Folgen hat das und wo gibt es Lernräume für fruchtbare Debatten? Darum soll es heute gehen in der Agenda. Streiten für die Demokratie. Wie steht es um die Debattenkultur in Deutschland? Fragen wir heute bis 11.30 Uhr. Unsere Gäste und auch ihre Meinung ist gefragt. Wie erleben Sie politische Debatten? Eher konstruktiv oder eher destruktiv? Wie wichtig sind Debatten für die Demokratie? Sie sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen. Das ist einmal Hanna-Lili Lehmann, Studentin und Sprecherin des Leipziger Jugendparlaments. Und sie ist uns auch von Leipzig aus zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Frau Lehmann.
Guten Morgen.
So, jetzt mal hören, ob Dr. Simone Jung schon da ist. Sie ist Soziologin an der Leuphaner Universität Lüneburg und dürfte im Hamburger Studio sitzen. Frau Jung, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Hinrichs. Ich sitze im Hamburger Studio.
Ja, genau. Wunderbar. Hat geklappt. Und ich begrüße Dr. Wolfgang Thierse in Berlin, Bundestagspräsident AD, lange Zeit stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Schönen guten Morgen, Herr Thierse.
Guten Morgen, Frau Hinrichs.
Ja, schön, dass Sie alle da sind heute für unsere Debatte, für unsere Diskussion. Debatte, das Wort kommt aus dem Französischen und bedeutet den Gegner mit Worten schlagen. Das klingt schon erstmal heftig. Jetzt wollen wir mal hören, wie eine kleine Bestandsaufnahme aussehen könnte. Ich wollte Sie alle mal fragen, wie erleben Sie aktuell die politischen Debatten? Frau Lehmann, fangen wir mit Ihnen an.
Ach Gottchen, aktuelle politische Debatten sind oft total ernüchternd, weil wir hatten es jetzt schon in dem Einspieler, Streit und Kompromisse sind für eine Demokratie ziemlich, ziemlich wichtig, weil wir von verschiedenen Warten aus argumentieren, verschiedene Perspektiven einnehmen müssen und am Ende zu einer Lösung kommen müssen. Und genau diese Lösung sollte halt im Fokus stehen. Das steht sie bei Debatten ganz oft nicht mehr, sondern es geht eben vielmehr darum, sich selbst zu profilieren und herauszustellen, wo andere einen Fehler gemacht haben und weniger, wo wir irgendwie eine Perspektive sehen können. Und das erlebe ich als ganz, ganz großes Manko von einer deutschen Debattenkultur aktuell.
Gehen Sie da mit, Frau Jung?
Ja, also zum Teil, also ich würde auf jeden Fall da mitgehen, dass Streit eben Bestandteil oder auch eben sogar Voraussetzung von Demokratie ist, also dass es ganz, ganz wichtig ist, wie Frau Lehmann ja auch schon gesagt hat. Ich würde auch sagen, es ging ja jetzt eher um politische Debatten, auch dann konkret in der Politik, im Parlament, dass es aber auch ganz verschiedene Formen oder auch Orten von Streit gibt, das hatten Sie ja bereits erwähnt, also wir streiten ja auch am Küchentisch zu Hause, im Privaten sozusagen. Wir diskutieren in Seminaren an der Uni, in Podien, in öffentlichen Debatten und eben auch in der Politik oder in den Medien und wie dort eben dann auch, wo ja öffentliche Debatten hergestellt wird in Medien, ist ja auch nochmal eine ganz spezifische Form. Auch da ist es, haben sich ja Dinge entwickelt im Sinne der sozialen Medien. Also es gibt ja jetzt nicht nur mehr die Zeitung, das Radio, Talkshow etc., also auch da ganz unterschiedliche Orte. Und ich würde sagen, einerseits hat sich das Ganze ja pluralisiert. Es nehmen mehr Stimmen an diesen Debatten teil, auch aus unterschiedlichen Herkünften, Milieus. Das ist mal sehr positiv. Gleichzeitig würde ich auch sagen, es ist aggressiver geworden. Es ist aber eben sehr ambivalent. Auch darüber kann man ja heute sprechen. Und grundsätzlich würde ich aber sagen, dass eben auch der Streit positiv konnotiert ist. Das heißt, ja, wenn man es jetzt so aus als Soziologin oder so sagen würde, dann kommen wir in diesen Streit auch als Gesellschaft weiter oder in diesem Streit können wir etwas verändern. Und deswegen würde ich eben auch immer für eine lebendige Streitkultur plädieren. Also möglichst viel streiten über möglichst viele Themen mit möglichst vielen Stimmen.
Herr Thierse, wie sehen Sie die vielen Stimmen, die sich in aktuellen politischen Debatten zu Wort melden?
Ja, ich habe gerade ein schönes Lob auf den Streit gehört. Das teile ich sehr. Allerdings, von welcher Debattenkultur sprechen wir? Von der Debatte in den Parlamenten, Bundestag, Länderparlamente, Kommunalparlamente? Oder reden wir darüber, was in den öffentlichen, in den analogen Medien stattfindet? Die vermitteln schließlich das Bild von Politik. Die vermitteln die Wahrnehmung von Politikern, also auch das, was die Bürger im Lande, die nicht selber Teil des Parlaments sind und nicht unmittelbar teilnehmen können, von diesen Politikern halten. Und drittens reden wir darüber, was im Internet stattfindet. Es sind jeweils ganz unterschiedliche Teile der Debattenwirklichkeit. Und dass man insgesamt den Eindruck hat, dass die Stimmung aggressiver geworden ist, dass Hass und Feindlichkeit selbstbewusster sich äußert, das ist ja unübersehbar. Aber das ist eben etwas, was in den Medien und im Internet vor allem stattfindet, was früher nur am Stammtisch als Schimpfen stattgefunden hat und dann war es verraucht. Gelegentlich hat vielleicht auch jemand am Stammtisch gleich widersprochen. Jetzt findet das im Internet statt. Und bekommt ein riesiges Publikum. So entstehen Echoräume der Vorurteile und der Radikalisierung, die wiederum zurückwirken auf die Wahrnehmung von Politik insgesamt. Das jedenfalls sollten wir unterscheiden. Reden wir über Parlamente, reden wir über die öffentlichen, die analogen Medien, reden wir über das Internet.
Wir wollen alle Orte in den Blick nehmen, denn überall finden ja Debatten statt, vielleicht unter verschiedenen Voraussetzungen, mit unterschiedlichen Regeln. Und genau das wollen wir ein bisschen genauer eruieren. Wenn wir mal bei den Bundestagsdebatten bleiben, das gehört ja dazu, dass Debatten vor Gesetzfindungen stattfinden. Da werden natürlich die Vertreter verschiedener politischer Parteien sich in Szene setzen, werben für ihre Ansicht. Sie waren nun so lange im Bundestag, Herr Thierse, wie haben Sie da, wenn wir da mal bleiben, die Entwicklung der Bundestagsdebatten gesehen?
Also zunächst mal ist es zutreffend, Parlamente sind Orte des rhetorischen Streits, der Darstellung von Meinungsverschiedenheiten, der Unterschiede in den Vorschlägen zur Problemlösung. Das Ganze soll natürlich nach Regeln der Fairness und des Anstands stattfinden. Und das heißt, es gibt erlaubte Polemik, selbstverständlich die Zuspitzung des Arguments, das ist in Ordnung, das hat es immer gegeben, dabei hat es auch immer Entgleisung gegeben, das ist nicht ganz neu. Die Grenze ist die Beleidigung eines anderen, die Herabwürdigung anderer Personen. Und wenn ich es richtig beobachte, durch den Einzug der AfD in den Bundestag, wohl auch in die Landesparlamente, hat sich der Ton verschärft und verschlechtert. Wenn man nur mal so teilnimmt an so einer Debatte als Zuhörer, Zuschauer, die Häufigkeit gehässiger Zwischenrufe von Seiten der AfD, das hat es früher so nicht gegeben. Ich habe immer viel Vergnügen gehabt als amtierender Präsident, wenn es intelligente, witzige, meinetwegen auch polemische, aber intelligente Zwischenrufe gegeben hat. Das spornt einen Redner an oder führt zu Reaktionen der anderen. Aber gehässige Zwischenrufe, die den Redner oder die Fraktion der anderen herabwürdigen, herunterholen, das ist ganz unsympathisch. Das ist eine Verschlechterung der Debattenkultur.
Es war ja auch Aufgabe als Bundestagspräsident, dass Sie dafür sorgen mussten, dass gewisse Regeln eingehalten werden. Welche waren das? Wo sind da Grenzen? Wo haben Sie da einschreiten müssen?
Ich habe die wichtigste schon genannt. Persönliche Beleidigung? Beleidigung, Herabwürdigung anderer Personen. Und vor allem hatten wir auch eine Regel, der Vergleich, die Gleichsetzung mit Nazi-Zeit, mit Nazi-Parolen, auch mit Stalinismus und Stasi. Da haben wir gesagt, das wollen wir uns nicht unter Demokraten zumuten. Das waren Grenzen. Sonst habe ich selber immer zu einer gewissen Großzügigkeit geneigt. Wer polemisch als Redner agiert, der soll auch hinnehmen, dass polemisch geantwortet wird. Aber die Grenze habe ich benannt und da muss man als amtierender Präsident einschreiten, Ordnungsrufe. Und wenn es ganz schlimm kommt, kann man auch einen Parlamentarier, einen Bundestagsabgeordneten des Saales verweisen. Und solche Dinge werden dann hinterher auch im Ältestenrat des Bundestages ausdrücklich besprochen.
Mal gucken, wie es aussieht in anderen Parlamenten. Hanna-Lili Lehmann, Sie sind Sprecherin des Leipziger Jugendparlaments. Wenn Sie, wir gerade gehört haben, wie es im Bundestag abläuft, gibt es da Vergleiche beim Jugendparlament? Wie bringen sich da die verschiedenen Vertreter ein?
Ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Zum einen ist das Jugendparlament natürlich nicht so aufgestellt wie der Bundestag, vor allem nicht in der Breite der politischen Ausrichtung. Und da bin ich tatsächlich auch sehr dankbar für, denn rechtsgerichtete Positionen mit Jugendpolitik zu vereinen, ist wahnsinnig schwierig, funktioniert meines Erachtens auch nicht wirklich. Das heißt aber trotzdem nicht, dass wir uns immer alle einig sind. Und das ist auch ein ganz großer Punkt, den ich gerne herausheben möchte. Zwar, wenn man als junge Person eingeladen wird, soll man auf die Warte irgendwie von jungen Personen erklären. Das gibt aber nicht eine junge Perspektive, sondern ganz viele verschiedene und das schon allein in Leipzig. Und die müssen natürlich herausgehoben werden. Und da beginnt es dann irgendwie damit, wo man in Leipzig wohnt, wo man vielleicht zur Schule geht, ob man da jetzt x lange hinfahren muss, etc. etc. Und da gibt es schon dann doch sehr lebhafte Debatten, auch mitunter, die sich dann auch 1 bis 2 Stunden ziehen können, was jetzt für so eine Sitzung, die noch nach einem langen Unitag und nach einem Schultag stattfindet, doch ein bisschen über eigene Kapazität manchmal hinausgeht. Aber genau das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und dann auch ein Wunsch irgendwie, dass Debattenräume oft Zusatz sind. Also ich muss mir die selber erarbeiten und ich muss selber die Kraft dafür noch aufwenden, das noch zu tun. Und es wird eben nicht von sich aus davon ausgegangen, dass junge Menschen debattieren wollen. Das beginnt im Raum Schule, wo wir eben sehr viel A zu B haben. Die Lehrkraft hat dort ein deutliches Autoritätsverhältnis und junge Menschen lernen dementsprechend auch eher selten, sich selber eine Meinung auch zuzutrauen. Und das, finde ich, ist eine ganz furchtbare Entwicklung irgendwie. Aber das Jugendparlament kann da, glaube ich, ein bisschen was entgegensteuern. Zumindest versuchen wir es. Und die Debatten können auch den gleichen Regeln unterliegen, wie Herr Thierse sie gerade schon erzählt hat. Natürlich mit weniger krassen Ausfällen an der Stelle auch.
Sie sagen, es kostet Zeit, es kostet Kraft, sich in Debatten einzuklinken, Position zu beziehen. Das ist ja etwas, was Sie schon lange geübt und gemacht haben, auch schon bei Jugend debattiert, haben Sie sich engagiert. Sie sind Landessiegerin in Sachsen geworden 2022. Und das ist ja natürlich auch etwas, wo man sieht, aha, da engagiert sich jemand, vielleicht streitet für die Demokratie. Warum haben Sie diesen Raum für sich gesucht, zu debattieren?
Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Meine Mama hat mir immer beigebracht, dass ich meine Meinung sagen soll, weil das nicht alle können, beziehungsweise weil das auch nicht alle dürfen und nicht alle können die Perspektive irgendwie einnehmen oder wollen oder deren Perspektive wird nicht gehört. Und somit liegt das ganz früh irgendwie bei mir in der Erziehung, dass ich immer sagen sollte, was ich gerade denke. Heute bereut sie das manchmal, aber ich glaube, das ist okay. Und da hat mich Jugenddebattiert natürlich total angelacht und ich wurde dann damals von der Deutschlehrerin einfach darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Angebot existiert. Und bei Jugenddebattiert haben wir eben genau diese Regeln, die vorhin schon angesprochen wurde, die ja jetzt im allgemeinen Raum nicht unmittelbar irgendwo festgeschrieben sind. Klar, es soll keine Beleidigung geben, aber so eine direkte irgendwie Debattensatzung, die gibt es ja jetzt nicht. Und Jugenddebattiert hat eben ganz starke Regeln dort.
Vielleicht können wir auf diese Regel mal kurz eingehen. Das ist ja ganz abgestimmt. Die könnte man ja vielleicht auch übertragen auf andere Debatten.
Ja, sicherlich. Also Jugenddebattiert ist so aufgeteilt, dass wir dort anwaltlich debattieren. Das bedeutet, dass man nicht unmittelbar seine eigene Position vertritt, sondern man wird eben einer Position zugelost. Das soll so ein bisschen vermitteln, dass man auch andere Perspektiven einnehmen kann und ein Thema von zwei Seiten beleuchten muss, natürlich auch in der Vorbereitung. Man setzt sich ja vorher mit einem Thema auseinander. Und in der Debatte selber dann gibt es eine Eröffnungsrunde, in der jede der vier Positionen, zweimal Kontra, zweimal Pro, mit ganz bestimmten Aufgaben die eigene Position festmachen muss innerhalb von 2 Minuten, dann wird auch abgeklingelt und die Zeit ist dann auch vorbei. Das heißt, man muss sich dann eben auch immer kurz fassen und in 2 Minuten kriegt man aber doch ganz viel unter. Dann gehen wir in die freie Aussprache. Das bedeutet, wir tauschen einfach gegenseitig Argumente aus und versuchen uns irgendwie auch die Machbarkeit oder auf die Eignung auch von einer Maßnahme zur Lösung eines Problems zu verständigen und aber auch rauszuarbeiten, wo sind wir uns uneinig. Weil das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man irgendwie mal festmacht, warum streiten wir uns darüber jetzt überhaupt? Warum sind wir uns uneinig? Und zum Schluss wird nochmal klargemacht, was ist jetzt irgendwie der Outcome von unserer Debatte? Also haben wir einen Kompromiss gefunden, haben wir keinen gefunden und warum haben wir dann keinen gefunden? Und dadurch, dass wir eben das so klar strukturiert haben, gibt es uns die Möglichkeit, innerhalb von diesen Grenzen irgendwie sehr klar einem Faden zu folgen und hat mir zumindest eine ganz, ganz große Chance irgendwie eröffnet, debattieren zu lernen in irgendwie ein paar gegebenen Umständen, die einem manchmal Sicherheit geben und einem dann später aber auch die Möglichkeit geben, so ein bisschen daraus auszutreten, weil natürlich nicht überall im Leben, wo man einer Debatte gestellt wird, gerade im privaten Raum oder in den öffentlichen Raum, die Herr Thierse vorhin angesprochen hat, da ist nicht überall eine Glocke, die abklingelt, wann jetzt jemand nicht mehr reden darf und da ist auch nicht überall eine Redezeitbegrenzung, aber es ist einfach eine gute Vorlage, um zu lernen, was ist irgendwie auch eine Argumentationsstruktur, die ich nutzen kann.
Das sind ganz viele Punkte, die vielleicht ganz hilfreich sein können, um eine Debatte zu strukturieren. Frau Jung, an der Universität Lüneburg setzen Sie sich auch ein für eine Debattenkultur und forschen auch dazu. Wenn wir das jetzt gehört haben, diese Regeln, wie erleben Sie das an der Hochschule? Wie steht es da um die Debattenkultur und kann man das auch lernen, anderen beibringen? Gibt es ein Interesse, eine Offenheit dafür?
Zum einen, also dass Sie sprachen jetzt das Projekt auch Debattenkultur an, vielleicht nur so ein paar Sätze dazu, was vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zu einem Debattierclub ist. Also dieses Debattenkulturprojekt hatte genau eben das im Sinn, die Debattenkultur an der Universität auch zu stärken und das mit unterschiedlichen, Formaten. Also einmal haben wir schon Debatten auch aktuell untersucht, das war aber auch das Ziel, eine Form von Debattenkultur einerseits in die Lehre zu bringen, das heißt, und andererseits eben auch Veranstaltungen zu machen, was vielleicht das Besondere daran ist. Und das finde ich auch, wird auch an der Universität womöglich zunehmend wichtiger oder generell, um die aktuellen Probleme auch und Herausforderungen mit zu bearbeiten, dass wir nicht nur Wissenschaftlerinnen eingeladen haben, über Debatten zu sprechen, sondern eben auch Publizisten, Journalisten, also dass wir auch versuchen, da die Wissenschaft mit dem Journalismus beispielsweise auch in Seminaren oder eben in Diskussionen zusammenzubringen und dass ich in meinen Seminaren das zum Beispiel auch aktuelle Debatten analysiere, das heißt, wir gucken uns konkret Debatten an um eben auch diese Konflikte zu verstehen, zu bearbeiten, um diese unterschiedlichen Positionen vielleicht auch dem näher zu kommen. Das heißt, wir gehen auch direkt in Zeitungsartikel rein, gucken, wie werden die medial aufbereitet, wie funktioniert denn Öffentlichkeit eigentlich. Da wäre ich auch so ein bisschen dann, was ich auch sehr schön fand, bei Frau Lehmann dabei, als sie über ihre Mutter sprach, dass sie ihr das von Beginn an beigebracht hat. Also wir gucken auch an erstmal die Bedingungen auch von Debattenräumen. Also auch wie gesagt wurde, es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Debattenräumen, die ganz unterschiedlich funktionieren. Eben Politik hatten wir jetzt gehört, eben das Debattieren, wie man es erlernt. Es gibt Theater, Museen, es gibt eben Zeitungen, die dann öffentliche Räume, wo diese Debatten dann auch allgemein verhandelt werden, die haben sich verändert. Also erstmal zu gucken, wie sieht denn so ein Debattenraum aus? Wer kann da überhaupt teilnehmen? Wer nicht? Wer ist denn eben sprechfähig? Also wer hat auch gelernt zu debattieren? Das ist ja auch eine Form, die man irgendwie vielleicht können muss, also die Sprechfähigkeit haben, welche Themen werden verhandelt und wo sind dann auch die Grenzen. Und von dort kann man sich dann auch die Form angucken, das heißt, wie wird denn dieser Streit ausgetragen, beispielsweise eben in Medien, in der Zeitung, in Verbindung mit sozialen Medien und so weiter, diese Entwicklung auch zu sehen, dass es ja nicht mehr die Öffentlichkeit gibt, beispielsweise Radio, Zeitung, Fernsehen, die so ein bisschen vielleicht, geordneter war oder man hatte so eine Vorstellung von einer Öffentlichkeit womöglich, die waren aber auch schon immer viele und das vermischt sich ja heute. Also Journalisten sprechen in sozialen Medien, Tweets werden von Nutzerinnen aufgenommen, kommen wieder in die öffentliche Debatte in der Zeitung und so weiter und diese ganzen ja, Vermischungsprozesse und diese Entwicklungen eben auch aufzuarbeiten, auch kritisch, aber eben auch überhaupt zu schauen, wie funktionieren denn Debatten. Und ich glaube, vielleicht das dann noch als Punkt, die Frage nach der Debattenkultur an der Uni. Also ich würde sagen, ich bin ja jetzt auch weitgehend in der Kulturwissenschaft, das ist ja schon auch eine kritische Wissenschaft sozusagen in sich, dass die Studierenden schon sehr interessiert sind an aktuellen Debatten, dass sie auch sehr diskursfreudig sind, dass sie auch teilweise, also man kann es jetzt auch nicht ganz verallgemeinern, aber eben interessiert sind, auch eigene Veranstaltungen zu organisieren, dass sie auch sehr interessiert sind genau an diesen Themen oder auch einen Bedarf haben, weil die Konflikte ja gerade sehr komplex sind und genau, ne, einen Bedarf haben, wie die eben, ja, die überhaupt zu verstehen erstmal.
Genau, es gibt ja viel Polarisierung auch an Hochschulen, Stellungnahmen zum Gaza-Krieg und was ist da möglich, wo sind die Grenzen, das wird ja ganz, ganz heiß diskutiert und wir wollen auch auf diese Debattenräume eingehen, also auch wie das weitergeht, dann in die anderen Öffentlichkeiten einläuft, wie die Filterblasen auch möglicherweise entstehen. Und wir haben auch schon erste Hörer, die sich gemeldet haben auf unsere E-Mail-Adresse. Sie können auch weiter mailen an agenda@deutschlandfunk.de oder uns anrufen unter 00800 446 4446. Karl-Heinz Kramer hat zum Beispiel geschrieben, wer nimmt sich denn überhaupt noch die Zeit, den Argumenten anderen zuzuhören, die nicht zur eigenen Blase zählen? Er tippt auf 20%. Das können wir diskutieren gleich nach den Nachrichten. Und wie die Debatten auch möglicherweise unsere Demokratie beeinflussen, wie wichtig sie sind. Das wollen wir auch in den Fokus stellen, um zu sehen, was können wir auch erreichen mit guten Debatten und wie hat sich die Debattenkultur verändert in Richtung eines konstruktiven Debattierens. Da wollen wir gleich nach den Nachrichten weiterhören.
Deutschlandfunk. Agenda.
Weiter geht es mit der Agenda Streiten für die Demokratie. Wie steht es um die Debattenkultur in Deutschland? Das fragen wir heute im Deutschlandfunk. Mit dabei sind Hanna Lilly Lehmann, Studentin und Sprecherin des Leipziger Jugendparlaments, Dr. Simone Jung, Soziologin an der Leuphana-Universität in Lüneburg und Dr. Wolfgang Thierse, ehemaliger Bundestagspräsident. Und Sie können sich natürlich in die Diskussion einbringen, telefonisch unter der kostenlosen Rufnummer 00800 446 4446 oder per Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und ich begrüße jetzt unseren ersten Hörer in der Leitung. Das ist Herr Reitz aus dem Sauerland. Schönen guten Morgen, Herr Reitz.
Schönen guten Morgen.
Was hat Sie gereizt, an unserem Thema Debattenkultur teilzunehmen? Wie erleben Sie die?
Also ich nehme die so auf, dass Sie meiner Meinung nach schon, da kann ich Herrn Thierse nicht ganz zustimmen. Ich habe nicht immer alles verfolgen können, weil ich ja im Auto sitze und auch andere Gespräche noch reinbekomme. Vor 1990 waren die Gespräche gerade aus dem südlichen Teil von Deutschland auch sehr, sehr hart und sehr forsch. Oder selbst von der SPD, wenn ich noch an den Herrn Wehner denke, waren auch teilweise Dinge dabei, wo die auch schon ziemlich hart waren, die Diskussion. Was mich nur an der heutigen Diskussion stört, das ist, wenn jemand einen Vorschlag bringt, einen konstruktiven Vorschlag, oder? Und dann behauptet die andere Gegenseite, egal welche Partei, das ist grundsätzlich das Gegenteil von dem, was der vorschlägt. Und ich bin, wenn man sich überlegt, dass die Parteien heute eigentlich so dicht beieinander sind, also riesengroße Unterschiede gibt es nicht zwischen der SPD und der CDU. Wenn sie nämlich regieren, machen sie fast grundsätzlich das Gleiche. Also ich sag mal, in Kritik gewisse Dinge einfach nicht, die sie machen sollten, aber dann behauptet der Grundsatz, und der Zuhörer oder Zuschauer im Fernsehen, der ist dann so verwirrt und sagt sich, das sind doch Experten, die am Hintergrund wissen. Und wieso kann der andere genau das Gegenteil behaupten? Und das verwirrt und das kann einfach auch nicht sein. Und da muss ich sagen, das macht es auch ein bisschen langweilig in der ganzen Geschichte.
Das heißt, Sie wünschen sich mehr Fakten, damit Sie auch eine klare Position erkennen?
Und auch mal zugestehen, dass der andere Recht hat. Er kann doch auch Recht haben.
Auch das kann passieren, natürlich, genau. Aber Sie haben gerade erinnert, das fand ich, wenn man an alte Bundestagsdebatten denkt, vielleicht an den Schlagabtausch zwischen Wehner und Strauß zum Beispiel, ja. Also das ist vielleicht viel noch im Gedächtnis. Da wurde auch mit harten Bandagen gekämpft. Ja. Wünschen Sie sich sowas zurück oder sagen Sie, das gibt es doch heute genauso?
Ich wünsche mir das schon zurück, aber auf Faktenbasis, nicht einfach nur polemisch, um irgendwas zu sagen. Da müssen Fakten dahinter stehen. Und auch die Fakten, und die müssen auch grunddetailliert sein, und die kann man auch verteidigen. Aber wenn man einfach nur polemisch das Gegenteil behauptet und hinterher was ganz anderes tut, dann sollte man das nicht tun. Dann ist es vergeudete Zeit. Auch dass ich mir das als Zuschauer anhöre oder anschaue.
Das heißt, was ist Ihre Reaktion daraus? Sie verfolgen solche Debatten nicht mehr oder nur ausgewählte Debatten?
Nur noch ausgewählte Debatten, weil zum Teil muss ich sagen, ich habe mir sehr, sehr viele Sendungen angehört und angesehen. Und auch im Deutschlandfunk muss ich sagen, leider muss ich sagen, ist es auch so, ich höre mir sehr, sehr viel mehr Deutschlandradio Kultur an, leider, leider.
Sie können das ganze Programm nutzen.
Ja, ist klar, aber trotzdem, weil das nervt mich zum Teil, dass, wie gesagt, das grundsätzlich andere behaupten und nicht zugestehen. Wir müssen doch die Parteien in Dänemark und Schweden, Finnland, da haben sich die Parteien zusammengesetzt, haben eine Rentenreform gemeinsam durchgedrückt, in Österreich auch. Es ging nur gemeinsam. Ich habe mal das Gefühl, das ist in Deutschland unmöglich. Unmöglich.
Das gebe ich mal in die Runde, Ihre Meinung. Herr Reitz, vielen Dank, dass Sie diese Impulse reingegeben haben. Die Frage ist natürlich, ist das tatsächlich so unmöglich? Sind wir so anders auf dem Weg, zu Lösungen zu kommen, politisch zu streiten? Welche Rolle spielen Fakten? Wenn man sich das anhört, Herr Thierse, können Sie da so ein bisschen die Meinung von Herrn Reitz teilen?
Eigentlich nicht. Wie entsteht dieser Eindruck? Er entsteht ja nicht nur durch eigenes Zuhören von Debatten, sondern vor allem auch über die Berichterstattung. Und ich wünsche mir so sehr, dass wenigstens die seriösen Medien bei komplexen Sachverhalten, bei unübersichtlichen, schwierigen Streitfragen den Versuch machen, dieses ins Verständliche zu übersetzen. Aber die Neigung ist halt groß, zu personalisieren, zu skandalisieren, lieber Sieger und Verlierer zu benennen. Denn natürlich dient eine Parlamentsdebatte dazu, die eigene Position, das Ergebnis der eigenen Meinungsbildung, die eigene Problemlösung darzustellen und den Vorschlägen der anderen zu widersprechen. Das entspricht ja auch dem Wunsch der demokratischen Bürger des Landes. Sie wollen wissen, wofür ist diese Partei, wogegen ist sie und wofür und wogegen sind die anderen Parteien etc. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Im Deutschen Bundestag gibt es viel mehr Kompromiss und Konsens als in der Berichterstattung, wo es ja eben immer um Sieger und Verlierer geht und wer weiß was, als häufig wahrgenommen wird. Wir haben eine große Koalition gehabt, viele große Koalitionen. Das fanden die Leute auch langweilig, zu viel Harmonie, zu viel Konsens. Jetzt gibt es zu viel Streit. Also man kann es nie recht machen, weil es beide Erwartungen gibt. Nämlich die Erwartung nach Profil, nach Kenntlichkeit, nach Unterscheidung und auf der anderen Seite nach Harmonie, nach Zusammenarbeit, nach Kooperation. Und beides gibt es im Deutschen Bundestag und erst recht in den Landtagen. Man debattiert, man streitet. Wenn es gut geht, kann man sich einigen. Wenn es gut geht, gibt es einen Kompromiss. Wenn es nicht gut geht, gibt es eine Mehrheitsentscheidung, die gilt, bis eine andere Mehrheit vorhanden ist.
Also das heißt, Kompromiss, Konsens, alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber wenn ich eben den Hörer richtig verstanden habe, geht es ja auch darum, was dringt nach außen, welches Bild erscheint. Und das ist ja auch durch die Vielfalt der Medien, nicht nur in Bundestagsdebatten, sondern auch in sozialen Medien ja noch eine Vielfalt an Öffentlichkeiten gibt. Frau Jung, ist das der Grund, weshalb vielleicht dieser Eindruck entsteht, dass so viel vielleicht Kakophonie da ist?
Also zum einen, ich würde gerne auf die öffentliche Debatte oder auf die Vielfalt der Medien eingehen, wie das verändert hat. Ich fand das nur ganz spannend, was Herr Reitz auch gesagt hat. In dem Sinne würde ich auch nur grundsätzlich sagen, dass also es geht ja auch um politische Debatten im Parlament, wie da spezifisch eben debattiert wird, dass es da eben auch Gegenpositionen und so weiter gibt. Aber es geht ja sicherlich auch darum, um die öffentliche Debatte oder um die Debatte an sich, auch wenn Stichwort Kulturkämpfe und so weiter, wo ja wirklich dann auch teils unvereinbare Positionen gegenüberstehen. Das wäre nochmal eine andere Form der Gegenposition oder der Gegenüberstellung von unterschiedlichen Perspektiven. Aber das lasse ich dazu sagen würde, wäre auch, dass diese unterschiedlichen Perspektiven aufeinandertreffen sollen, dass es eben Streit gibt, dass es Konflikte sichtbar gemacht werden und diese Konflikte auch ausgehandelt werden, dass es aber eigentlich interessant wird und eben nicht langweilig irgendwann wird, wie Herr Reitz das formuliert hat, dass wirklich ein ernsthaftes Interesse auch an einer Auseinandersetzung da ist. Das heißt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und was damit einhergeht, dass eben auch diese Andersheit in dem Sinne des anderen anerkannt wird. Das heißt, dass man sich auch an Positionen abarbeitet, dass auch der Streit eigentlich dann, denke ich, produktiv ist, wenn man diese Andersheit und damit ja auch die Pluralität sozusagen von Perspektiven, die auch nochmal zugenommen hat, wenn man die wirklich eben ernst nimmt. Und dann ist, glaube ich, schon etwas gewonnen, indem man eben offener wird und indem eben dann auch Positionen nicht nur gesetzt werden, sondern ne, wo man gewinnen will sozusagen, also diese Sieger-Verlierer-Art und Weise, sondern dass Streit dann auch nicht als eine Art Wettkampf betrieben wird, sondern dass es schon natürlich darum geht, Hegemonie zu gewinnen oder eben auch eigene Positionen durchzusetzen. Aber dass es eben, dass man sich nicht abschließt oder in seiner Position verharrt, sondern eben miteinander dann diskutiert. Und auf die öffentliche Debatte zu kommen, diese Vielfalt der Medien, das hat sich ja sicherlich verändert. Ich habe ja eben schon von Öffentlichkeiten gesprochen, auch im Sinne der Hybridisierung, also dass die einzelnen Öffentlichkeiten in sozialen Medien, die sind ja auch nochmal vielfältig. Also man sagt ja, das ältere Publikum ist auf Facebook, dann gibt es Twitter, das gibt es so jetzt nicht mehr. Da sind viele weggegangen. Dann gibt es Instagram, TikTok, die funktionieren ja in sich auch nochmal sehr unterschiedlich. Dann gibt es die klassischeren Medien. Und die stehen ja auch in Verbindung miteinander. Und das heißt ja auch einerseits, wir hatten jetzt das Beispiel auch in den Nachrichten mit dem YouTube-Video auf Sylt, das jetzt nur ohne das inhaltlich jetzt zu debattieren sozusagen, aber einfach als Form oder als Entwicklung, wie Debatten heute auch laufen. Das heißt, häufig ist es ja auch nicht mehr die Politik an sich oder die Zeitung als solche. Ich habe ja das Feuilleton untersucht, man denke an Frank Schirmacher, der auch Debatten oder Themen gesetzt hat, sondern es ist ja häufig so, dass die sozialen Medien auch Themen setzen oder Aufmerksamkeitsökonomien mitbestimmen. Das heißt, wie eben mit diesem Video aus Sylt, das dann viral ging, da gibt es dann eigene Mechanismen. In der Informationsverarbeitung natürlich geht es schneller, es wird mit Bildern gearbeitet, es wird mit Emotionen dadurch auch gearbeitet und so weiter, also mit sogenannten Affekten, auch darüber kann man nochmal sprechen, aber eben, dass diese Debatten sozusagen losgetreten werden, dann auch in sozialen Medien und die kommen dann in die klassischen Medien und man sieht, es ist eine in dem Sinne gesamtgesellschaftliche Debatte, jeder hat dieses Video womöglich gesehen oder zumindest davon gehört und dann werden ausgehend davon eben bestimmte Debatten geführt und das hat, jetzt ist ja nicht nur thematisch, sondern natürlich bilden sich dann in sozialen Medien auch eben neue Möglichkeiten der Teilhabe aus, das kann wieder sehr demokratisch sein. Das heißt, man kann partizipieren, aber es hat natürlich unterschiedliche Effekte und diese Schnelligkeit sozusagen schwappt ja auch auf klassischere Medien mitunter. Also die müssen ja auch schneller werden teilweise. Das kann dann wieder damit zu tun haben, dass die Recherche sich nicht mehr so tief ist. Es hat auch ökonomische Gründe etc. Also es hat viele Gründe, wieso sich auch klassische Medien verändern, aber eben sie verändern sich auch mit den sozialen Medien.
Ja, das merkt man, dass sie sich gegenseitig beeinflussen, ganz offensichtlich. Und Sie haben ja auch die Ambivalenz angesprochen. Mhm. Soziale Medien einerseits eine Vielfalt an Teilhabe, gleichzeitig aber auch eine Polarisierung. Ein Hörer hat uns geschrieben, Ralf Felten aus Lörrach, er findet die politische Debattenkultur aktuell etwas verändert, aber keinesfalls drastischer als in der Vergangenheit. Erinnert an alte Bundestagsdebatten und die Transparenz der sogenannten sozialen Medien machen die Dinge lediglich öffentlicher, schreibt er. Es gilt zum Beispiel auch aktuell für die seltsamen Sylt-Sänger. Also gegeben hat es das alles schon immer, es wird nur sichtbarer offensichtlich. Also sprich, die Debatten haben sich vielleicht nicht so verändert, sondern sie kommen stärker in die Öffentlichkeit, erreichen mehr Menschen. Ist das was wir beobachten?
Ja, zum einen ja. Also natürlich wird vieles sichtbarer. Das kann man auf einzelne, aber auch auf Konflikte an sich beziehen. Also dass Konflikte hochkommen, die vielleicht so vorab noch nicht hochgekommen ist. Ein beliebtes Beispiel ist ja MeToo. Also dass bestimmte Themen, die vorher eher marginal waren, die auch anders verhandelt wurden oder eben auch wenig verhandelt wurden in klassischeren Medien, Feminismus oder queere Bewegung etc., die haben sich ja auch alle eine Stimme irgendwie erarbeitet. Das hat auch, die waren auch vorher schon klassisch in sozialen Bewegungen, ne, feministische Bewegungen und so weiter, gab es alles auch schon. Aber sie haben sich natürlich auch im Netz auf eine Art eine Stimme erarbeitet. Das heißt, Themen verändern sich. Ich glaube aber auch die Art und Weise, wie sie Themen bearbeitet werden, verändern sich. Das hat auch wieder damit zu tun, mit dieser Teilhabe, dass eben diese unterschiedlicheren Stimmen auch teilhaben, also ne, dass da auch andere Perspektiven reinkommen, dass dadurch aber auch in der Zeitung, wenn man Kolumnistin anschaut oder eben auch ja, Glossen schreiben, Kolumnen schreiben, ob im Feuilleton oder in anderen Orten in der Zeitung, ich beziehe mich jetzt mal auf die Zeitung, gibt natürlich auch Radio, da ist es auch der Fall, aber dass die eben auch da eine größere Vielfalt schon an Stimmen da ist. Und das verändert eben auch die Debattenkultur, also sowohl formal und thematisch, würde ich schon sagen. Und das ist noch der letzte Punkt, auch mit dieser Ambivalenz. Aber vielleicht, dass es früher auch eben, ich glaube, es hatte ich aber schon gesagt, diese ne, wenigere Stimmen waren, auch vorwiegend männliche Stimmen und dass das heute doch viele sind. So.
Genau, das hat die Debattenkultur natürlich verändert und geprägt. Am Telefon ist jetzt Uta Bornschen aus Stuttgart-Ostfildern. Schönen guten Morgen, Frau Bornschen.
Ja, guten Morgen.
Frau Bornschen, wie erleben Sie die Debatte?
Also ich erlebe das verschieden, ja. Aber ein Satz ist mir in Erinnerung gekommen, den vor 4 Jahren zu Beginn der Pandemie eine Rundfunksprecherin gesagt hat. Es war entweder ihr Sender oder SWR Kultur. Das sind die beiden Sender, die ich eben höre und über die ich mich informiere. Und die hat gesagt, jeder hat ein Recht auf eigene Meinung, aber es hat nicht jeder ein Recht auf eigene Fakten. Und das fand ich eine sehr, sehr gute Aussage, weil wir hatten die Problematik während der Pandemie, wir haben die Problematik in anderen Kontexten. Ich habe es in meinem eigenen Umfeld erlebt, dass zu Beginn des Ukraine-Krieges geäußert wurde, ja, aber die Ukraine gehört ja zu Russland. Und die Leute waren auch nicht bereit, sich ein bisschen zu informieren über historische Gegebenheiten. Und dann wird's sehr schwierig, finde ich, wenn Menschen meinen, sie könnten ihre eigenen Fakten kreieren.
Das heißt, würden Sie sagen, die Menschen oder viele melden sich zu schnell zu Wort mit ihrer Meinung, ohne erstmal die Fakten zu prüfen?
Ja, definitiv. Also die machen sich auch nicht die Mühe, sich zu informieren. Also ich dachte, ja, jetzt muss ich mich mal informieren. Habe alte Geschichtsbücher, ich habe noch so einen alten DTV-Atlas, aber was der eben ausgesagt hat über das, was zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschehen ist, das gilt ja heute noch als historische Fakten, ja. Und dann konnte ich mich natürlich erinnern, was war, also jetzt, wenn ich es beziehe auf die Ukraine, was ist geschehen nach der Auflösung der Sowjetunion. Ja. Und viele machen sich diese Mühe nicht, das ist mein Eindruck. Und das erschwert auch natürlich die Debattenkultur, natürlich auch so dann extreme Positionen, wo Leute vielleicht gar nicht mehr wollen, dass Fakten zur Sprache kommen, sondern nur noch ihre Ideologie zur Sprache kommt.
Sehen Sie das so, Frau Bornschen, dass das möglicherweise auch eine Gefahr für die Demokratie darstellen könnte?
Naja, in gewisser Hinsicht könnte das schon. Also das ist dann die Frage, wie viele Menschen betrifft es, die so vor sich vorgehen. Ja? Wenn das irgendwann die Mehrheit sein sollte, dann könnte es schon eine Gefahr werden. Ja? Aber da hoffe ich, dass es nicht so ist. Ja? Und im Moment erleben wir ja, und ich war sehr froh, als ich dann am Montagmorgen hörte, wie die Kommunalwahl in Thüringen ausgegangen ist, dass es die gewissen Befürchtungen nicht eingetreten sind, dass das nochmal in gewisser Weise glimpflich abgegangen ist und dass die Meldungen, dass die AfD an Punkten verliert in der Zustimmung, zeigt mir, dass doch die meisten Menschen sich nicht so leicht was vormachen lassen. Und das macht mich dann wieder zuversichtlich. Ja. Und was ich schon sehr, sehr wichtig finde, Bildung, Bildung, Bildung.
Ja, ein wichtiges
Stichwort auf jeden Fall. Ich habe gewisse Dinge im Geschichtsunterricht gar nicht erlebt. Ja, ich bin Jahrgang 54, da kam das Dritte Reich nicht vor im Geschichtsunterricht. Aber ich habe andere Möglichkeiten gehabt, mich darüber zu informieren. Und habe das auch getan, ja. Aber
genau,
Bildung, Bildung, Bildung.
Das ist ein wichtiges Stichwort und das möchte ich gleich mal weitergeben zu Frau Lehmann. Also ich meine, Sie haben ja auch vorhin schon erzählt in der Schule, wie Sie sich engagiert haben, bei Jugend debattiert. Wir haben jetzt gerade gehört von Frau Bornstein, dass Fakten wichtig sind, bevor man vielleicht in eine Diskussion eintritt, bevor man debattiert. Wie erleben Sie das? Ist das etwas, wo Sie sagen, aha, das machen viele nicht mehr, auch vielleicht in meiner jugendlichen Umgebung?
Ich glaube, da muss man ein bisschen das differenziert betrachten. Also zum einen ja, wir brauchen in der Debatte Fakten und viele verwechseln ja auch Meinungsfreiheit damit, dass man alles sagen kann, dass, also es stimmt ja so nicht, ne? Meinung endet ja auch da, wo man jemand anderen beleidigt und Hass ist halt einfach keine Meinung. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir irgendwie in der öffentlichen Debatte auch festmachen müssen. Und zum anderen, wenn wir uns diese Fakten angucken, bei Jugend debattiert ist das ein Kriterium. So, man wird danach bewertet, das wissen auch alle und Fakten sind die Grundlage dort für Debatten. Neben Jugend debattiert habe ich noch ein paar Erfahrungen in der SchülerInnenvertretung gemacht, wo das nicht unmittelbar hinten runterfällt, aber Fakten einfach nicht sehr transparent zugänglich sind. Also wenn wir uns darüber informieren wollen, wodurch wird eine Schule finanziert und irgendwie wo sind dort die Mittel gelagert, dass man Dinge fordern kann, das ist nicht sonderlich transparent für junge Menschen zugänglich, allgemein für Menschen zugänglich. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen gucken, dass wir nicht dorthin abdriften, dass nur noch Leute Zugang zu oder dass Debatte etwas Akademisches wird, dass nur noch einem gewissen Bevölkerungsteil zu irgendwie zugesprochen wird, weil nur die sich diese Fakten eben zugestehen können, sondern dass wir auch irgendwie Debattenraum inklusiv gestalten müssen und dass dabei eben zum einen verschiedene Stimmen vorkommen müssen, wie Frau Jung das gerade schon gesagt hat. Ich bin wahnsinnig froh auch. Herr These, nehmen Sie mir es nicht übel, aber dass wir zum Beispiel zwei Frauen heute hier mit drin sind. Also das klingt so banal, aber das ist unfassbar wichtig, auch um einfach Sichtbarkeit zu schaffen. Und zum anderen, dass wir uns auch damit auseinandersetzen, dass Information auch ein Privileg ist, dass wir hier, wir können uns frei informieren in Deutschland und ich glaube, dieses Privileg, dem sind sich viele nicht mehr bewusst, was irgendwie Demokratie an der Stelle auch schafft und was man eben in anderen Gesellschaftsformen, in anderen Staatsformen, die dann immer über den grünen Klee gelobt werden, weil dort alles irgendwie besser wäre, eben nicht mehr kann. Und das sind eben autokratische autokratische Regime und Diktaturen. Und irgendwie klarzustellen, was wir alles dürfen und was wir noch brauchen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns Fakten und Meinungen angucken.
Wir haben auch einen Hörer, der uns geschrieben hat, die Regeln für eine gesittete Debattenkultur müssen in der Schule gelernt und deutlich mehr und immer wieder durch Rollenspiele trainiert werden. Frau Lehmann, ist es etwas, wo, Sie haben gesagt, in Ihrem Fall hat Ihre Deutschlehrerin Sie angesprochen, ob Sie bei Jugend debattiert mitmachen wollen. Das ist wahrscheinlich, ja, passiert ja nicht so viel, aber ist das etwas, wo Sie sagen, da könnte man so viel für auch zukünftige Debatten, fürs Leben, für die Debattenkultur lernen, aber das wird gar nicht vielleicht gewünscht?
Das würde ich gar nicht sagen. Ich würde tatsächlich, an der Stelle muss man auch darauf hinweisen, Jugend debattiert ist ein total akademisches und elitäres Programm eigentlich. Es ist ein Herzensprogramm von mir, trotzdem muss man der Transparenz halber da dazu sagen, es nehmen nur 10% an Schulen, die teilnehmen, sind Oberschulen. Das ist ein Problem und das kann man auch adressieren und es wird sicher auch, also es gibt viele Bemühungen, das zu ändern. Allerdings bin ich überhaupt keine Freundin davon, zu sagen, wir brauchen extra Formate in Schule, um Dinge zu lernen, die grundsätzlich sind für Demokratie. Also Debatte ist nun mal grundsätzlich für Demokratie und da geht es bei mir tatsächlich einfach schon daran, wie wird denn Unterricht gestaltet von Grund auf? Also ist es denn gewünscht, dass ich meine Meinung sage oder machen wir hier einfach nur A zu B, ihr schreibt mit, ich rede und am Ende gucken wir uns das dann mal in einem Test an. So, das ist ja ein Grundsatz von irgendwie dem eigenen eigenen Anspruch an den eigenen Unterricht. Und ich sehe dort, dass wir seit Jahren sehr, sehr, sehr verkrampft darin sind, dass wir eben eine Autorität haben, die steht vor der Klasse, das ist die Lehrkraft, und wir haben eben 27 bis 32 Leute, die sitzen eben auf Stühlen und die dürfen mitpinseln. Und ich bin immer sehr glücklich gewesen, wenn wir in der Schule debattiert haben und wenn dieses Verhältnis irgendwie aufgebrochen wird, weil es ist keinesfalls so, dass irgendwie man zur Lehrkraft irgendwie aufschauen muss. Es gilt ein respektvolles Miteinander in beide Richtungen, und das ist die Grundlage für irgendwie auch Debatte im Unterricht, die unfassbar wichtig ist, um den auch lebhaft zu gestalten.
Ist das jetzt bei Ihnen an der Uni anders?
Ja, ich habe eben auch gerade drüber nachgedacht, wenn jetzt eher von Schule die Rede war, wie das eben an der Universität oder eben vielleicht, ja, gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Formen. Wenn ich jetzt so über meine eigene Didaktik dann nachdenke, also natürlich gibt es an Universitäten ja auch sogenannte Hierarchien, da gibt es die Professorin, da gibt es den Mittelbau, dann gibt es eben die Studierenden, Doktorandinnen etc. Ich glaube, auch Vorlesungen ist ja ein Format, ne, wo vorgelesen wird und eine große Zahl an Studierenden hört zu. Diese Formate gibt es, die sind auch teils, finde ich, haben sie ihre Berechtigung. Es gibt auch unterschiedliche Formen von Seminaren, es gibt auch unterschiedliche Formen, eben jeder handhabt es unterschiedlich, was ich immer sehr schön finde. Ist die Herangehensweise, eben gemeinsam mit den Studenten etwas erarbeiten, und da ergibt sich schon etwas, was man jetzt nicht Augenhöhe als solche nennen kann, aber eben dieses gemeinsame Erarbeiten von, also dass man eben nicht vorsetzt oder eben sozusagen führt, etwas vorgibt und dann, sondern dass man es eben genau gemeinsam erarbeitet, dass man auch Texte gemeinsam erschließt, erarbeitet, genauso wie mit den Debatten, Analysen. Und es gibt ja auch Formen, wo man in Gruppen zusammenarbeitet.
Das können wir gleich nach den Nachrichten noch vertiefen. Streiten für Demokratie, wie steht es um die Debattenkultur in Deutschland? Unser Thema bis 11.30 Uhr. Sie können weiterhin anrufen, kostenlos unter 00800 4464 4464 oder eine Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder.
Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Noch bis 11.30 Uhr diskutieren wir zum Thema Streiten für die Demokratie. Wie steht es um die Debattenkultur in Deutschland? Es geht um die Spielregeln von Debatten. Wir haben schon einiges gehört. Sich ausreden lassen, gegenseitiges Zuhören. Inwieweit sie bekannt sind oder auch eingehalten werden. Es geht um die Bedeutung von Debatten, nicht um die Bewertung bestimmter Positionen. Es geht um die Veränderung auch von Debatten. Einige Hörer haben geschrieben, besonders seit der Corona-Zeit hätten sich die Debatten stark polarisiert. Wie verändern sich Debatten auch durch das Internet, durch digitale Medien, und welche Bedeutung haben sie für die Demokratie? Sind es auch immer wieder dieselben Themen, um die die Debatten kreisen? Fallen andere vielleicht unter den Tisch? Wer wird gehört und wer nicht? Wer einbezogen in den Diskurs, wer nicht? Und was sagt das über den Zustand unserer Demokratie aus? Auch Ihre Meinung ist gefragt. Wie können wir jenseits von Schwarz-Weiß denken, jenseits von Desinformation und Fake News zu einer konstruktiven Debattenkultur kommen? Was denken Sie? Rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und hier noch einmal unsere Gesprächsrunde. Wir diskutieren weiter mit Hanna-Lili Lehmann, Studentin und Sprecherin des Leipziger Jugendparlaments, mit Dr. Simone Jung, Soziologin an der Leuphana Universität Lüneburg, und mit Dr. Wolfgang Thierse, ehemaliger Bundestagspräsident. Herr Thierse, am Ende dieser letzten Runde haben wir schon gehört, also es geht auch immer um die Fakten, das wurde kritisiert teilweise auch, dass die nicht mehr diesen Raum bekommen in den Debatten. Würden Sie das unterschreiben?
Frau Bornschen hat vorhin ein sehr schönes Zitat ins Gespräch gebracht. Es gibt das Recht auf eigene Meinung, aber nicht das Recht auf eigene Fakten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Demokratie, wenn sie gelingen soll, lebt ja davon, dass es, wenn nicht eine hundertprozentig übereinstimmende, aber doch eine annähernd gemeinsame Wahrnehmung von Wirklichkeit gibt, von den Problemen, die zu lösen ist, dass man sich darüber verständigt. Es gibt also auch für den demokratischen Bürger eine Pflicht, sich zu informieren, eine Hohlpflicht. Das Angebot ist da, man muss sich informieren. Das wird offensichtlich erheblich schwieriger in einer Zeit, in der wir jetzt leben, die geprägt ist von einer geradezu heftigen Veränderungsdramatik, der Gleichzeitigkeit unterschiedlichster Probleme, Krisen, Veränderungsnotwendigkeiten, Globalisierung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Migration, die riesige ökologische Herausforderung, all das, was so viele Probleme erzeugt, so viele Veränderungen erzwingt, dass da Menschen unsicher werden, ängstlich, wütend, wenn sie Veränderungsschmerzen empfinden, dass die Politik in einer ziemlich schwierigen Situation ist, nämlich die Lösung eines Problems führt häufig zur Verschärfung eines anderen. Das ist die gegenwärtige Situation. Wir erleben also nicht nur eine mediale Vielfalt, sondern auch eine Vervielfältigung und Gleichzeitigkeit von Problemen, Krisen und Herausforderungen. Und da den Weg zu finden, so hoffnungsvoll und sachlich zugleich wie überhaupt möglich zu debattieren. Die Berichterstattung so aufklärend wie möglich und nicht immer mit der negativen Konnotation von Streit und Meinungsverschiedenheiten. Angesichts der Problemfülle dauert es, ehe man zu Entscheidungen kommt. Dann muss man vorher miteinander debattieren, um Konsense, um Kompromisse, um halbwegs überzeugende Lösungen zu finden, die nie die Wunderlösungen sind, die nie die endgültigen Lösungen sind, immer nur vorläufige. Also meine Bitte ist sehr, dass man auch in der Debatte Verständnis für die Schwierigkeiten politischer Entscheidungsprozesse erzeugt, auch für die Politiker, denn deren Handeln und Entscheiden ist immer entscheidend unter Unwägbarkeits- und Ungewissheitsbedingungen. Man weiß nie genau, ob die Entscheidung genau die Wirkung hat, die man beabsichtigt. Trotzdem muss man entscheiden. Im Parlament wird debattiert und dann wird es ernst und man muss entscheiden. In der Talkshow geht es nur um das schnelle, flottige, gewichtige Argument. Entscheiden muss man da nicht, da wird es nicht ernst. Es ist eben am Schluss eine Show. Im Parlament wird es ernst.
Mhm. Mal sehen, wie ernst das für Herrn Lösches aus Königswinter, wie er die Debatte beurteilt, Debatten im Bundestag oder in Parlamenten, verglichen auch mit Debatten in Talkshows oder im Netz. Herr Lösch, schönen guten Tag.
Ja, ich bin ja auch bekannt, oder wir sind bekannt als die deutschen Baumschützer. Und ich bin Musiker und Unternehmer. Ich fühle leider, dass die Politiker das Volk vergessen haben. Ich fühle, dass man die Demokratie erkennt man daran, dass man eine andere Meinung haben darf. Und wenn man die dann hat, als ehemaliger Grüner, wenn ich eine andere Meinung habe, dann werde ich ausgegrenzt. Und ich möchte gerne, wenn ich eine andere Meinung habe zu Dingen, die in den letzten Jahren geschehen sind, ich will nicht weiter darauf eingehen, dann möchte ich gerne auch berücksichtigt werden und das aussprechen dürfen, ohne Angst zu haben. Wenn ich heute in der Kölner Südstadt mit Leuten diskutiere, dann spüre ich eine Angst davor, sich öffentlich zu äußern, egal wohin. Lassen mal die Richtung wegfallen, in welche Richtung. Ne? Und ich stelle einfach fest, dass die Parteien in allem, was sie tun, recht ähnlich sind. Und da meine ich übrigens alle Parteien. Jetzt komme ich zum Schluss. Es geht eigentlich, und das ist das Traurige daran, nur um Macht und Geld. Und das darf doch nicht sein, dass wir als Bürger das Gefühl bekommen, nicht mehr gehört zu werden. Ich höre den Kontrafunk aus der Schweiz, ein Schweizer Radiosender, und Deutschlandfunk. Das ist mich ganz wichtig. Und dann stelle ich fest, dass die Nachrichten, die wir hören, leider oft geschönt oder nicht ganz so stimmen, wie es eigentlich sein sollte. Damit habe ich meinen Beitrag ausgesprochen. Möchte aber auch meine Liebe Ihnen schicken, denn anders als mit Respekt und Liebe können wir diese Zeiten nicht bewältigen.
Aber Herr Lösch, darf ich Sie ganz kurz noch mal ansprechen auf dieses Ausgrenzungserfahrung, die Sie offensichtlich machen, ja, aus dem Debattieren. Ja. Ist das etwas, was Sie seit längerer Zeit beobachten oder in bestimmten Räumen, wo Sie meinen, ausgegrenzt zu sein?
Nein, also ich selber meine ja nicht immer ausgegrenzt zu sein, denn ich bin vorsichtig mit dem, was ich sage. Und ich stelle nur fest, es gibt einen Herrn, der heißt Walter von Rossum. Den kenne ich durch Zufall, durch meine Schule und so weiter. Der wird von niemand mehr akzeptiert. Der ist ausgegrenzt. Und ich kenne einen Nachbarn, der AfD wählt. Und der erklärt mir das auch. Und der wird nicht mehr, der ist in unserer Nachbarschaft verpönt. Ich kann es nicht fassen. Und wenn ich bei den Grünen widerspreche, ich bin Umweltschützer, ich bin Baumschützer, wir haben Bäume retten können in Köln. Jedes Jahr machen wir das. Wenn man da eine andere Meinung hat, Nein, es kann doch nicht sein, dass jemand sagt, ich habe Recht und du hast Unrecht. Es muss doch möglich sein, wie das bei Ihnen auch passiert. Sehr schön, gerade die Herrschaften, die jetzt gerade mitsprechen. Die sind ja offen. Ich spüre das. Dass die auch spüren, dass etwas nicht stimmt. Mhm. Vielleicht habe ich das richtig ausgesprochen.
Ja,
das der Druck von außen, nicht, ist natürlich enorm.
Das heißt, das möchte ich gerne mal zum Anlass nehmen, weil ich glaube, möglicherweise sprechen Sie anderen aus dem Herzen, ich weiß es nicht, die das Gefühl der Ausgrenzung haben oder sagen, also ich traue mich nicht mehr so leicht, meine Meinung zu setzen, kundzutun, weil ich denke, dass ich dann gleich niedergemacht werde. Wie sieht das aus, Frau Jung? Ist das etwas, was Sie auch in Ihren Forschungen zu den Debattenkulturen sehen, dass es da vielleicht auch eine Angst gibt, dass nicht alle Meinungen den Raum kriegen, dass es eine Angst gibt, sich überhaupt zu äußern?
Also ich meine, zum einen kann man sagen, dass es, ich kenne das Phänomen, beziehungsweise kenne auch das Unbehagen damit, weil es eben ja Positionen gibt, die eben unvereinbar sind. Mit Unvereinbarkeit geht einher, ja, dass manche einander die Positionen nicht akzeptieren, dass Gespräche dann auch vielleicht nicht gewünscht sind oder schwierig sind oder eben auch der Dialog dann scheitert. Einerseits würde ich sagen, immer da auch auf Argumentation setzen, also ne, versuchen ins Gespräch zu kommen, versuchen sich auszutauschen, versuchen ja Argumente auszutauschen bis zu einem Punkt, wenn man spürt, es geht nicht mehr, dann vielleicht auch nicht persönlich machen, sondern sagen, über das Thema möchte ich jetzt nicht sprechen, wo auch immer. Andererseits gibt es natürlich, wie ich eben schon sagte, auch sehr viele Orte, wo man sprechen kann heutzutage, wo man selber zum Autor werden kann, soziale Medien. Das wäre aber nochmal ein anderes Thema.
Wobei dann ja auch vielleicht die Gefahr ist, dass das alles ja so gewisse Filterblasen sein könnten. Mhm. Oder jeder hat seinen Hashtag, unter dem er sich zuordnet und dann auf Gleichgesinnte trifft sozusagen. Und gar nicht mehr der Austausch zwischen verschiedenen Positionen, zwischen Fakten und Informationen stattfindet.
Das ist ja auch in der Forschung, ne, gibt es ja auch unterschiedliche Studien dazu, auch zu diesen Filterblasen, Echokammern oder der Rede von Parallelöffentlichkeiten, die sich da herausbilden können, die dann womöglich wenig miteinander zu tun haben und sich dann in ihren, sagen wir mal, ja, Blasen eben bewegen und sich dann in ihrer Meinung bestärken. Gleichzeitig gibt es dann wiederum Forschungen, die dazu übergehen, dass die anderen schon gehört, gesehen werden, aber eben auch eher genutzt, um dann wieder die eigene Position zu stärken. Also das wäre sozusagen auch diese Blase. Ja, und andererseits ist das dann eben auch diese Polarisierung, ne? Also dass diese die dazu führt, diese Entweder-Oder-Rhetorik. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Situation, das kriegt man ja auch, wenn es jetzt um beispielsweise auch Debatten um Antisemitismus etc. geht, wo auch, sagen wir mal, innerhalb von Linken, innerhalb von Freunden, die in bestimmten Themen sehr ähnliche Meinungen sozusagen haben, dass es auch da dann, ja, das, ich weiß nicht, hat wahrscheinlich jeder irgendwo erlebt, eben vom Tisch aufgesprungen wird und gegangen wird, weil man einfach die andere Position auch nicht aushält. Also, oder wo man eben auch nicht mehr argumentieren kann, weil man emotional wird, weil man Kontrolle verliert, etc.
Warum also ist das so schwer? Andere, ja? Herr Lösch, ja?
Nein, Wolfgang, ja,
Thiers. Ach, Herr Thiers jetzt, ja, genau.
Ja, Entschuldigung, wenn ich mich einmische.
Natürlich.
Es gibt doch einen Unterschied zwischen Ausgrenzung und Widersprechen. Mhm. Dass man, wenn man eine entschiedene Meinung äußert, dass man auch Widerspruch erfährt, das ist ganz der normale Alltag, das ist Demokratie, das ist doch selbstverständlich. Das ist etwas anderes als Ausgrenzen. Widerspruch muss man aushalten, je entschiedener die eigene Meinung, umso stärker gelegentlich das Echo. Das erleben Politiker als etwas Selbstverständliches, das erleben auch Bürger, aber manche vertragen es nicht so gut. Ich habe das oft genug erlebt, bei Veranstaltungen steht jemand auf, eine ganze Kaskade von Vorwürfen und Schuldzuweisungen und wenn ich dann versuchen will zu antworten oder auf ein paar Dinge einzugehen, steht der Betreffende auf und geht raus, weil er nur seine Wut, seine Empörung, seine Enttäuschung und wer weiß was oder vielleicht auch sogar seinen Hass äußern wollte, aber gar nicht bereit war, dass jemand darauf reagiert, eine andere Meinung vertritt, erläutert, ihm widerspricht. Das ist aber eine elementare Voraussetzung von Demokratie, dass man das miteinander aushält und austrägt und dabei nicht ausgrenzt.
Aber was würden Sie denn jetzt Herrn Lösch mitgeben zum Beispiel? Der sagt, er fühlt sich ausgegrenzt, wenn er einen Widerspruch sagen will. Wie kann man da auch vielleicht eine Ermutigung aussprechen?
Ich würde schlicht an sein Selbstbewusstsein appellieren. Man muss Widerspruch gelegentlich als auch Beschimpfung ertragen. Ich habe das auch mühselig gelernt, als ich in die Politik geriet. Bei fast jeder öffentlichen Äußerung kriegt man ja ein Echo und das ist immer schlimmer geworden in den vergangenen Jahren. Auch jetzt, wo ich gar nicht mehr aktiver Politiker bin, ich brauche nur mich öffentlich äußern, kriege ich hasserfüllte Mails und andere Nachrichten. Da muss man sein eigenes Selbstbewusstsein mobilisieren und darüber nachdenken, habe ich etwas Falsches, Unanständiges, Gemeingefährliches gesagt. Wenn ich dieser Meinung nicht bin, dann kann ich meine Meinung auch weiter äußern. Ich muss nur dafür Argumente haben, sie vortragen und Gegenargumente akzeptieren.
Ich würde da gerne noch dranhängen. Also volle Zustimmung dafür, gerade wenn wir uns jetzt auch irgendwie nochmal Internet und sowas angucken. Das ist einfach ein riesiger Resonanzkörper, der da mit zu einer Debattenkultur auf einmal dran ist, ohne dass das je richtig gelernt wurde. Und das ermöglicht natürlich nicht nur konstruktive Kritik irgendwie zu existieren und einem entgegengebracht zu werden. So, also auch ich als jetzt Person, die irgendwie eigentlich nur in Leipzig aktiv ist, auch ich habe gewisse blaue Herzen unter meinen Videos, habe irgendwie sehr nette Instagram-Kommentare, die mir diese und jene körperliche Gewalt androhen, was weiß ich so. Also das existiert alles und das ist alles ein Widerspruch, der nicht legitim ist. Und das muss man auch ganz klar so adressieren, dass es nicht okay ist, eben Hass und Hetze zu verbreiten, ob jetzt im analogen Raum, ob im digitalen Raum, ist dabei völlig irrelevant, wobei natürlich der digitale Raum einfach unfassbar anonym auch dabei ist und dadurch natürlich Hass einfach einen Schutzraum bietet. Mhm. Und zum anderen, an Herrn Lösch auch nochmal adressiert, es war Ihnen ja eben auch hier möglich, Ihre Meinung zu sagen. Und das ist, glaube ich, was man oft vergisst. Also in der Beschwerde selbst, dass man die Meinung nicht mehr sagen darf, beschwert man sich ja und äußert seine eigene Meinung. Und das ist möglich. Nur da möchte ich auch nochmal das wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Es endet halt die eigene Meinung, wo der Raum einer anderen Person beginnt, also Hass und Hetz und Beleidigung, das ist halt einfach keine Meinung, das lässt man auch nicht zu. Und das ist auch was, wo ich an alle appellieren möchte, dass man dort widerspricht, ob das im privaten Raum ist, ob das im öffentlichen Raum ist. Aber das ist das, was ich auch als Aufgabe von demokratischen BürgerInnen begreife. Und die müssen wir alle füreinander und miteinander irgendwie angehen.
Herr Lösch, wie kommt das bei Ihnen an?
Darf ich noch was sagen?
Ja.
Also ich möchte zum Abschluss sagen, ich stelle fest, die eine Person, ich sage nicht welche, reagiert souverän, die andere Person ist völlig verunsichert wegen meinem Wörtchen. Ich habe also auch Selbstvertrauen, aber was ich Ihnen mitgeben möchte, Politiker sollten bitte, wenn sie überfordert sind, das sich eingestehen und sie sollten Fehler eingestehen. Das wünscht das Volk im Augenblick.
Okay, das
nehmen wir mal. Alles Liebe. Ich finde es aber toll, dass Sie so lange mit mir gesprochen haben. Ich wünsche allen weiteren viel Freude und danke Ihnen, dass der Deutschlandfunk mich auch zu Wort kommen lassen hat. Vielen Dank.
Soweit Herr Lösch und ich mache jetzt mal weiter mit Herrn Trenner aus Nienburg, der jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Tag, Herr Trenner.
Ja, hallo. Hier ist Herr Trenner aus dem schönen Nienburg-Weser. Ja, ich habe letztes Mal die Sendung Hart aber fair gesehen und war völlig erschrocken, wie asozial sich Politiker verhalten. Also wie die da miteinander gesprochen haben, muss sich keiner wundern. Und ich bin mit Sicherheit nicht verdrossen oder ängstlich oder was weiß ich, was dem Volk da immer so untergejubelt wird. Ich bin ein aufgeklärter Bürger, denke ich mal, der sehr viel gelesen hat. Und umso mehr ich lese, weiß ich auch, Meinungen sind ja verschieden. Und das hat auch einen Grund, weil jeder ist in anderen Mokassins gelaufen. Das heißt, was will ich damit sagen? Jeder hat andere Erfahrungen. Und aus seiner Erfahrung hat er natürlich auch andere Ergebnisse. Nur ich stelle fest, und das ist meine Wahrnehmung, ja, das macht nicht die Wahrnehmung von allen sein, aber meine Wahrnehmung ist, wir haben eine Gruppe von Menschen im Moment in unserer Gesellschaft, die Deutungshoheit hat und die sagt, was richtig ist und was falsch ist. Und das finde ich falsch. Es kann keiner sagen, wie ich meine Meinung zu haben habe, weil ich andere Erfahrungen gemacht habe. Ja? Und wenn ich sehe, wie erwachsene Menschen sich in einer Talkshow benehmen, auch wenn es eine Talkshow ist, ja, und Jugendliche sehen das, denn sowas, soziales Verhalten wird auch vorgelebt von den Erwachsenen, dann ist es kein Wunder, wie unsere Gesellschaft im Moment aufeinander losgeht, weil das ist ja Wahnsinn. Ja, das war so unerträglich, ich musste nachher wegschalten. Ich habe gedacht, diese Leute kannst du doch gar nicht wählen, egal wer da gesessen hat.
Genau, das waren ja Vertreter ganz verschiedener politischer Parteien. Also es ging nicht darum, eine Sicht da in den Vordergrund zu stellen, aber es ging ihnen um die Art der Auseinandersetzung, wie die geführt wurde.
Ja, die Art, genau. Erstmal zu akzeptieren, dieses auch mit diesen Fakten, ja. Wenn Sie sich mal die Mühe machen und mal anfangen zu lesen, zu recherchieren, wie viel Information es ja gibt, wissen wir doch heute, was selbst heute wissenschaftlicher Konsens ist. Kann in 10 Jahren alles falsch sein. Ja? So. Und wir müssen auch einfach zugestehen, dass es verschiedene Meinungen gibt. So, und jetzt haben wir die Pflicht, die besten Leute, die wir haben, an den Tisch zu kriegen, die diskutieren das und die streiten sich auch, weil ich finde Streit nicht negativ. Ja, meine Mutter hat damals immer gesagt, wenn man sich nicht mehr streiten kann, dann stimmt was mit der Beziehung nicht, das sehe ich heute auch so. Ja, und ich bin Jahrgang 61 und Herr Thierse meinte, damals wäre das alles nicht so schlimm gewesen. Das war noch viel heftiger, was die sich da an die Ohren geschmissen haben. Und da hat ihm keiner emotional rumgeheult. Ja, ich will das mal so sagen, weil heute ist ja jeder so empfindlich. Ach, da, ich sehe das schon auf der Baustelle. Ich komme vom Bau, also ich bin 46 Jahre Maurer. Ich habe ein hartes Wesen. Und wenn ich sehe, was da heute auf der Baustelle kommt von jungen Leuten, ja, man darf ja heute noch nicht mehr was sagen. Ja, das ist ja ganz schlimm.
Ganz viele Aspekte haben Sie jetzt genannt. Ich will jetzt kurz vor Ende der Sendung das noch ein bisschen reinbringen. Also auch dieses Stichwort, Herr Trenner, Vorbildfunktion, was ja gefallen ist. Wenn ich das nochmal in die Runde gebe. Politiker sollen ja auch Vorbild sein. Können Sie das sein? Haben Sie diese Rolle noch? Oder meinen Sie, wir müssen unsere Stimmen erheben? Man kann natürlich nicht für alle sprechen. Und so laut wie möglich reden, damit wir überhaupt gehört werden in dieser ganzen Vielzahl an Stimmen, die sich zu Wort melden.
Also keiner hat in der Demokratie die alleinige Deutungshoheit, deshalb gibt es Streit, der muss ausgetragen werden nach Regeln der Fairness. Talkshows sind keine Orte, in denen es sonderlich nach Regeln der Fairness zugeht. Da muss man schnell, laut, witzig, pointenreich sein. Und die Shows werden ja auch so besetzt, dass die Rollen richtig verteilt wird und dass die Gegensätze aufeinanderprallen. Ich weise auf den Unterschied zu den Parlamenten hin. Da muss debattiert werden, da müssen die Unterschiede klar werden, da muss man am Schluss entscheiden. Und da müssen die Politiker auch vorbildlich sein. Sie müssen sich an die Gesetze und Regeln halten, die für die Demokratie gelten. Das muss auch eindeutig sein. Sie müssen sich auch bemühen um eine Sprache, die verständlich ist. Also nicht so viel Politjargon, auch nicht wissenschaftlichen Jargon und was es alles gibt, sondern verständlich reden, damit Bürger, die es wollen, das auch verstehen können und mitbekommen können. Diese beiden Seiten, gehören zur Vorbildrolle der Politiker. Heilige können sie nicht sein, das ist nicht zu erwarten. Sie sind stinknormale Menschen, aber Einhaltung der Regeln und Gesetze der Demokratie und Verständlichkeit der Sprache. Okay. Das sind die Mindestanforderungen.
Okay, da haben wir ein bisschen was festgezurrt. Fehlerkultur war ein Stichwort, was noch kam. Vielleicht auch das Möglichkeiten, die Debatten vielleicht etwas anders gestalten können. Frau Jung, wo sehen Sie ein Potenzial, wie man die Debatten auch im Sinne einer mehr konstruktiven Lösung auch zugute der Demokratie verändern könnte, verbessern könnte? Wofür müsste mehr Raum sein?
Also vielleicht nur noch zum einen, das, was Herr Thierse jetzt auch nochmal angemerkt hat, diese Deutungshoheit sozusagen, dass diese Deutungshoheit eben gibt es auch nicht eben und sie ist in Aushandlung begriffen und diese Orte dieser Aushandlung haben sich eben vervielfältigt und vielleicht kann man da nochmal kurz diese Gatekeeperschaft, von der auch oft die Rede ist, ansprechen. Das heißt, die Gatekeeper waren ja klassisch die Journalisten, auch die Politikerinnen und das hat sich ja auch viel vervielfältigt. Also wer bestimmt denn heute wer spricht, welche Themen gesetzt werden und so weiter. das eben wird von vielen bestimmt, auch von Algorithmen etc., ist also ein komplexes Ding.
Genau. Es ist so komplex, dass du das alles heute gar nicht mehr in dieser...
Ja, das reguliert sich eben auch neu. Also, ne, und da ist man ja auch noch dabei sozusagen.
Wir beobachten das weiter. Die Debatte über unsere Debattenkultur ist hiermit sicher noch nicht beendet, aber unsere Agenda für heute geht zu Ende. Vielen Dank meinen Gästen, Hanna-Lili Lehmann, Dr. Simone Jung und Dr. Wolfgang Thiersen und natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern, die sich an der Sendung beteiligt haben. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag, wünscht Dörte Hinrichs.